Update, der Computerbild-Podcast. Aus dem Testlabor, direkt auf deine Ohren. Moderiert von Kimberly Hofmann und Fabian M. Machel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Update, dem Technik-Podcast der Computerbild in Zusammenarbeit mit unserem Partner Fritz, der Marke für digitale Heimvernetzung aus Berlin. Mein Name ist Kim und wie immer mit dabei ist Fabian.
Hallo Kim, hallo an alle da draußen. Schön, dass alle wieder da sind.
Yes, wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt, denn ab jetzt gibt es alle zwei Wochen passend zum Heft Hintergründe, ein großes Thema und natürlich einen Test der Woche in diesem Podcast. Und das machen Fabian und ich natürlich nicht allein, sondern wir haben auch immer ganz tolle Gäste aus der Redaktion dabei und heute jemand ganz Besonderen, nämlich Dirk, unseren Chefredakteur. Schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Wir freuen uns schon ganz doll, mit dir heute über ein ganz besonderes Thema zu reden, nämlich deine letzte Dienstreise nach China. Bevor wir aber über den ganzen beruflichen und technischen Part reden, vielleicht kannst du uns einmal erzählen, was du privat aus dieser Reise mitgenommen hast, was dich privat irgendwie beschäftigt hat, was dich beeindruckt hat.
Ja. Ja, tatsächlich bin ich noch nie zuvor in China gewesen. Ich habe es bisher immer vermieden oder es hat sich auch nicht ergeben, da mal auf Dienstreise hinzufahren. Und für mich macht das auch immer nur Sinn, wenn ich bei so einer Woche, die man in China dann ist, auch möglichst viele Unternehmen trifft und nicht nur eins. Häufig wird man eingeladen auf Presseevents, aber dann guckt man sich eine Woche lang an, wie ein Staubsauger funktionieren und das bringt es dann einfach nicht. Ich versuche dann möglichst viele Unternehmen immer zu treffen und das hat hier sehr gut funktioniert. Am Ende waren es, glaube ich, 15 Unternehmen, die ich getroffen habe.
Aber bevor wir total ins Fleisch der Sache gehen, direkt in Medias Res, hattest du Zeit, so ein bisschen privat dir was anzugucken oder war wirklich alles komplett vollgepackt mit?
Es war tatsächlich recht voll. Privat ist da nicht so viel. Aber ich hatte die Chance, einmal in Hongkong so einen halben Tag zu verbringen und da mal durch den Hafen zu schippern. Sieht ja von der Skyline eigentlich so aus, wie man sich auch eine amerikanische Großstadt vielleicht vorstellen würde. Mhm. Nur, dass hier und da vielleicht doch mal so ein paar kommunistische Parolen in Leuchtreklamen hängen. Das ist vielleicht das Einzige, was man wirklich so wahrnimmt an Unterschied. Und wenn man dann von Hongkong rüber nach Shenzhen fährt, dann ist das wirklich, als würde man ein Land verlassen und ein anderes reisen. Denn dort sind die Grenzübergänge nochmal extrem gesichert. Man muss da wirklich mehrfach an Sicherheitsabsperrungen durch, wird kontrolliert rauf und runter. Man merkt also, Hongkong ist immer noch was Besonderes, aber auch Shenzhen ist was Besonderes.
Gut, dass du es sagst. Ich hätte es sicherlich falsch ausgesprochen. Werde ich vermutlich auch noch im Laufe der Folge.
Ja, kein Problem. Also Shenzhen, das habe ich da gelernt. So ähnlich wahrscheinlich wird es ausgesprochen. Shenzhen sagen hier natürlich die meisten. Warum dieser Ort? Das ist natürlich der Ort, wo die meisten chinesischen Tech-Unternehmen herkommen, mit denen wir so zu tun haben. Mhm. Und wenn man ein Handy kauft oder irgendwas Technisches kauft inzwischen, dann kann man schon davon ausgehen, dass ein Großteil davon auch in Shenzhen erdacht wurde. Nicht unbedingt dort produziert wurde, aber zumindest dort erdacht wurde. Da sind die Firmen, viele, viele Firmenzentralen. Eine sehr, sehr moderne Stadt.
Das Krasseste, was ich, glaube ich, als Urlaubsziel jemals besucht habe, war New York. Und die Stadt hat mir irgendwie ein ganz besonderes Gefühl einfach vermittelt. Ja. Ich glaube, gar nicht vergleichbar mit
Shenzhen.
Ja, genau. aber man hatte trotzdem irgendwie, auch wenn man sich jetzt wahrscheinlich darüber streiten kann, wie cool es noch ist, Urlaub in den USA zu machen und da hinzureisen, hat es trotzdem damals noch ein Gefühl von Freiheit und irgendwie von hier kann man wirklich alles machen und alles erleben und alles schaffen vermittelt. Welches Gefühl hat dir die Stadt vermittelt oder welches Gefühl hat dir China vermittelt?
Naja, ich war mir natürlich sehr bewusst, dass ich in China bin, also in einer Diktatur, muss man so sagen. In Shenzhen vergisst man das schnell, denn man sieht ja gar keine Plakate oder so oder man sieht keine Polizisten auf der Straße, sondern man sieht einfach eine sehr lebendige Stadt, wo alle Menschen busy sind, irgendwo hinrennen, Sachen machen, erfolgreich sind. Man sieht chinesische Einkaufszentren, in denen aber viele europäische oder amerikanische Luxusmarken auch zu finden sind. Also es fühlt sich durchaus westlich an. Ich glaube, wenn man jetzt politisch aktiv ist, ist es natürlich irgendwie eine ganz andere Sache. Und für einen Chinesen ist das auch sicherlich eine ganz andere Sache. Aber für mich als westlicher Besucher machte das jetzt erstmal einen sehr sympathischen Eindruck, muss ich sagen. Erstens, weil die Menschen sehr sympathisch waren, freundlich zugewandt, weil es inhaltlich wahnsinnig spannend war, mit den Menschen dort über ihre Produkte zu sprechen. Und weil man dann auch vergisst, dass es natürlich auch einen hohen Grad an Unfreiheit gibt in diesem Land. Es schien mir aber den Leuten auch irgendwie nicht so wichtig, sondern der Erfolg ist wichtig. Und vielleicht ist es das, was ich so gelernt habe. Ich will gar nicht das Thema Freiheit, Unfreiheit relativieren. Aber ich glaube, dass doch die Menschen dort viele Dinge vielleicht auch anders sehen. Und das hat mich schon so ein bisschen zum Nachdenken gebracht.
Hat ja auch einen Grund, also Shenzhen.
Wir können uns gerne drauf, ist völlig okay,
sozusagen. Es ist ja seit 1980 ein Wirtschaftsdistrikt.
Ja, eine Sonderwirtschaftszone. Eine
Sonderwirtschaftszone, ja. Ich hatte es hier.
Da gibt es ja einige in China. Und ja, das ist eigentlich ein Kuhdorf gewesen, eine Kleinstadt. Ich glaube, 35.000 Einwohner gab es damals. Jetzt sind es viele Millionen. Das sind halt diese Megacities in China, von denen wir hier zum großen Teil auch gar nicht die Namen kennen.
Ja.
Aber die sind so groß und stecken jede deutsche Stadt und jede westliche Stadt wahrscheinlich in die Tasche. Das Spannende hier an Shenzhen war eben, dass das wirklich eine Vorzeigestadt ist, wo Modernität zum Programm gehört. Man hat sich da viel bei gedacht, diese Stadt aufzubauen. Es gibt viele Grünflächen, viele Parks, viele Elektroautos. Das war so für mich so der erste Eindruck. Du kommst in die Stadt und denkst, wahnsinnig viele Autos, so wie man es überall erkennt. Aber irgendwas war anders. Und was war anders? Ja, es war ruhig. Weil diese Elektroautos machen halt keinen Krach. Und dann fällt einem das auf, wie dass die doch irgendwie ein Stück weit in der Zukunft leben. Und mein absolutes Highlight war in einem der Parks, da gab es so einen Kiosk und da konnte man vorher per App sich zum Beispiel einen Bubble Tea bestellen, was ich getan habe. Und der kam dann per Drohne.
Das ist cool.
Wurde der geliefert, landete dann auf diesem Kiosk, wie man sich den so, muss man sich so wie einen Kiosk vorstellen. Der Bubble Tea wurde dann in einer Art Mini-Fahrstuhl nach unten gefahren. Man tippte seinen Code ein und dann hat man den Bubble Tea rausgekriegt. Man hätte übrigens auch bei McDonald's bestellen können. Alles lief alles dort. Und dann fliegt die Drohne wieder weg. Also das ist schon wirklich eine krasse Sache, die ich anderswo noch nicht gesehen habe. Man muss aber sagen, das ist sicherlich auch nicht Alltag in China. Es ist selbst für Chinesen was Besonderes. Aber diese Drohnen sieht man die ganze Zeit durch die Gegend fliegen. Drohnen sind Teil des Stadtbildes, sind aber auch Teil des Überwachungsapparats. Also man sieht wenig Polizisten oder gar keine sogar, wenn ich ehrlich bin. Aber man sieht schon Polizeidrohnen, die gucken, ob alles in Ordnung ist und ob man sich angemessen verhält.
Da sorgen die Drohnen wahrscheinlich ja dann für mehr Geräuschkulisse als die Autos und der Verkehr.
Sie fliegen hoch genug, von daher hört man sie nicht so, man sieht sie aber.
Und die Autos, fahren die da schon alle selbst oder sind tatsächlich noch Fahrer drin? Das hat mich gerade
wirklich, ja, gerade
fragen. Das ist ja irgendwie Teil von dieser Zukunftsvision, die man immer im Kopf hat. Die Autos müssen gar nicht mehr selber fahren.
Also ich habe da auch selbstfahrende Autos gesehen, die fuhren aber auf festgelegten Linien. Ich bin jetzt nicht mit denen gefahren, aber die gibt es da auf jeden Fall.
Wo denn sonst, wenn nicht da?
Genau. Wo sonst, wenn nicht da? Und das ist auch, man bestellt ja, also das Leben in China und vor allem dort besteht ja nach meinem Eindruck vor allem daraus, dass man irgendwas mit WeChat macht. WeChat ist ja die Standard-App, die alle da irgendwie auf dem Handy haben. Damit bestellt man sich dann auch ein selbstfahrendes Auto. Man kann sich aber auch den Bubble Tea bestellen. Es ist wirklich nochmal ein Internet im Internet irgendwie, was in dieser WeChat-App stattfindet, und das ist wirklich Dreh- und Angelpunkt von Bezahlvorgängen, Bestellvorgängen. Alle Leute bestellen sich sowieso, selbst einen einzelnen Liter Milch wird da per WeChat bestellt, und das kommt dann alles über Fahrradkurier oder Leute auf E-Scooter fahren da rum, die bringen dir das alles. Also ich habe gar keinen Supermarkt gesehen, sondern eigentlich nur ganz viele von diesen Fahrern, die immer irgendwas ausgeliefert haben, vom Essen bis zur Tube Klebe wahrscheinlich.
Da bin ich schuldig, ich fände das total cool.
Ja.
Ich stelle auch für kleinste Sachen irgendwie Sachen
bei Fliegen. Es ist absolut faszinierend, das mit anzusehen und das mal zu erleben. Und ich fand es wirklich sehr besonders. Man kann da bestimmt ein, zwei Wochen kann man es da gut aushalten und immer wieder neue Sachen entdecken. Und das ist, ist toll. Also da will man gerne wieder hin.
Gerade neue Sachen entdecken ist ja vermutlich auch immer im Umbruch, die Stadt, nicht?
Ja.
Also da findet man sich neu, da kommen neue Startups, neue Firmen. Hast du das, du warst wahrscheinlich jetzt nicht so lang da, aber hast du da irgendwie was von mitbekommen, von diesem Aufbruchsgeist, von diesem Erfindergeist, der da so ganz stark ist?
Das, finde ich, ist das Besondere an dieser Stadt, weil alle nach Aufbruch, alles fühlt sich nach Aufbruch an. Alle denken darüber nach, was für ein cooles Produkt man wieder bauen kann, wie man mit neuen, innovativen Funktionen vielleicht am Markt erfolgreich sein kann. Und das schaffen die Chinesen schon seit einigen Jahren wirklich sehr, sehr gut. Und sie sind wirklich mehr und mehr von Copycats, die sie früher waren, wo man einfach nur gedacht hat, okay, die bauen jetzt irgendwas Westliches einfach nach. Es ist minderwertig in der Qualität. Sind sie einfach zu echten Innovatoren geworden, die in vielen Bereichen auch den Takt angeben und westliche Technik abgehängt haben, muss man so deutlich sagen.
Damit sind wir jetzt quasi mitten in unserem heutigen Thema, denn natürlich merken auch wir diesen Innovationsgeist aus China und unsere besten Listen werden in ganz, ganz vielen Produktkategorien eben von diesen chinesischen Herstellern, von chinesischen Produkten dominiert und die sind ganz oft bei uns auf dem ersten Platz, gewinnen den Testsieg und sind gar nicht mehr nur Vorreiter oder, wie du schon gesagt hast, irgendwelche Kopien, günstigere Alternativen, sondern wirklich auch preis-leistungsmäßig bieten sie einfach die bessere Wahl und genau darüber wollen wir uns heute noch viel weiter unterhalten.
Gerade Preis-Leistung finde ich spannend. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, aber hast du vielleicht ein Beispiel, wo du sagen würdest, okay, da sieht man das, dass es eben wirklich was Innovatives ist, das zudem noch preiswert ist?
Also ich glaube, was für uns gerade total offensichtlich ist, ist jetzt nicht vielleicht, dass die Kernkompetenz von Computerbild. Aber wenn man mal schaut, was zum Beispiel im Autobereich gerade passiert, wie stark die chinesischen Autos auch auf den westlichen Markt drängen, da sieht man unheimlich viel von dieser Innovation. Da sieht man top ausgestattete Autos, die in kürzester Zeit durch Metamorphosen gehen, besser werden. Und was man bei westlichen Händlern häufiger oder bei westlichen Herstellern zusätzlich bezahlen muss, das ist längst Standard in chinesischen Autos, und gleichzeitig sind sie halt sehr, sehr günstig, muss man sagen. Jetzt fehlen uns noch so ein bisschen die Langzeitergebnisse, ob sie dann qualitativ auch wirklich auf eine Distanz von 10 Jahren noch okay sind, aber wenn man sich die Batterietechnik anschaut zum Beispiel, die Autos, die aus China hierher kommen, die können in kürzester Zeit einen Akku von 20-80% laden, da kommt die deutsche Infrastruktur gar nicht hinterher. Das ist einfach Wahnsinn, mit welcher Geschwindigkeit das passiert. Und das sehen wir auf ganz vielen anderen Gebieten, eben auch in den Kerndisziplinen von Computerbild, reden wir von Staubsaugerroboter, von Mährobotern. Wie schnell bitte haben die chinesischen Unternehmen es geschafft, das gesamte Feld der Mähroboter quasi zu übernehmen. Mit immer neuen Iterationen von Technik, mit immer neuen Navigationsmöglichkeiten. Und die klassischen Hersteller, die wir vor wenigen Jahren noch kannten, Gardena, Husqvarna und so weiter, die spielen mit Verlaub keine große Rolle mehr, weil die chinesischen Unternehmen da einfach viel innovativer und viel preisgünstiger in den Markt gehen und auch aggressiv in den Markt gehen und natürlich auch nicht unbedingt immer Gewinn machen, sondern es geht jetzt einfach darum, den Markt zu besetzen, Marktanteile zu übernehmen und ganz nebenbei halt auch Konkurrenten aus dem Westen platt zu machen. Das ist auch Teil der Wahrheit.
Da würde ich ganz gern kurz einhaken. Was denkst du, also vieles davon passiert ja oder ist erst möglich wegen staatlichen Subventionen.
Ja.
Was denkst du, können wir uns jetzt nicht auf die Subventionen, vielleicht die auch, aber jetzt nicht darauf bezogen, sondern was können wir uns von der Mentalität, die da dahinter steckt und von der ganzen Attitüde, die dahinter steckt, als Deutschland abgucken. Was können sich deutsche Hersteller davon abgucken?
Ja. Naja, offensichtlich ist es so, dass der Staat sehr viel Geld, also der chinesische Staat, sehr, sehr viel Geld reinpumpt in die Förderung von neuen Technologien. Und das war schon so der Eindruck, den ich auch beim Besuch von vielen Unternehmen hatten, dass die immer wieder gesagt haben, hey, der Staat unterstützt uns hier, da oder dort. Mhm. Die Mähroboterfirma sagt, der Staat stellt uns den Park zur Verfügung, wir dürfen hier unsere Mähroboter testen beispielsweise. Das kann ich mir jetzt in Deutschland kaum vorstellen. Wenn ich jetzt als Startup sage, hey, ich habe einen neuen Mähroboter, kann ich den nicht hier im Stadtpark in Hamburg ausprobieren? Dann werden die sagen, ja, dann füllen Sie bitte folgende 37 Formulare aus und dann werden wir am Ende sagen, nee, geht nicht. Wegen irgendwas. Und das ist in China durchaus anders. Da werden schnell Dinge möglich gemacht und da sind wir einfach zu bürokratisch unterwegs. Ich glaube, wenn man einen großen Teil von diesem bürokratischen Zopf in Deutschland einfach abschneiden würde, dann hätten wir schon deutlich gewonnen und würden es vor allem den Innovationen, die es in unserem Land ja auch gibt, definitiv, den Weg ebnen. Und da sollten wir stärker ran und eben nicht nur drüber reden. Also ich weiß nicht, wie lange wir schon darüber reden, Bürokratie abzubauen, aber auch zum Abbau der Bürokratie braucht man ja wieder ein Gesetz. Es ist ja wirklich furchtbar. Und so kommen wir auf jeden Fall nicht auf einen grünen Zweig. Und es ist das chinesische Kapital, der chinesische Staat, der Geld reinpumpt ohne Ende. Zum Teil ist, ob das nachhaltig ist, das wissen wir vielleicht auch noch gar nicht. Um nochmal über den Autobereich zu sprechen, man hat mir erzählt, dass es da 130, 140 Unternehmen in China gibt, die Autos bauen. Das wird auf Dauer auch nicht funktionieren. Und da wird natürlich auch eine Konsolidierung stattfinden müssen. Aber erstmal loszulaufen und gucken, hey, wo kann ich Umsatz machen, wo kann ich Erlöse machen, wo finde ich ein spannendes Produkt an den Mann oder die Frau bringen in Europa. Das ist das tägliche Geschäft der chinesischen Unternehmen und das können sie wirklich gut. Hm.
Würdest du sagen, dass Made in Germany durch die Macht von China einfach langfristig abgehängt wird?
Na, ich hoffe nicht. Denn immerhin bin ich ja Deutscher und habe ein großes Interesse daran, dass die Gesellschaft hier auch weiter so funktioniert und die Wirtschaft hat daran einen großen Anteil. Und für mich persönlich bedeutet Made in Germany auf jeden Fall ein Qualitätsversprechen. Und ich habe auch nach wie vor das Gefühl, dass dieses Qualitätsversprechen auch durchaus eingehalten wird. Bei Chinesischen ist es mehr so, ich habe da immer das Neueste, die neueste Technik, das Verrückteste, was ich mir vorstellen kann. Und ich habe es zu einem sehr günstigen Preis. Das sind natürlich auch unterschiedliche Sachen. Und für die Kunden ist am Ende natürlich der Preis ganz, ganz, ganz entscheidend. Und da können viele deutsche Unternehmen offensichtlich nicht mithalten. Wenn wir uns bei Wischrobotern, wer von uns kennt einen deutschen Saugwischroboter noch, der da am Markt ist? Es gibt welche, aber die sind deutlich teurer und nicht besser dafür, dass ich mehr zahle. Und ich erinnere mich noch daran, dass ein deutscher Traditionshersteller, ich will den Namen jetzt nicht nennen, aber sagte, sie hätten ihre Entwicklungsabteilung chinesische Wischroboter auseinandergenommen und die Summe der Teile war am Ende höher als der Verkaufspreis. Das ist also wirklich ein super aggressives Vorgehen, was die chinesischen Unternehmen dort machen. Die pressen diese Geräte hier rein und das ist sicherlich auch Teil der Strategie, die der chinesische Staat auch unterstützt.
Absolut. Ein Teil der Strategie, die viele chinesische Unternehmen fahren, ist ja auch sehr divers, sich aufzustellen. Also wir müssen zum Beispiel mal an Xiaomi denken, die irgendwie mit Smartphones, Smartwatches, glaube ich, angefangen haben, inzwischen auch Staubsaugerroboter haben.
Und ein Auto.
Genau, Smart Home, Auto, alles Mögliche an den Mann bringen. Viele Hersteller haben inzwischen auch Küchengeräte, das ist für mein Ressort inzwischen tatsächlich auch ganz spannend. Wir denken da an Ecovax oder Mova, die zum Beispiel im Bereich Staubsaugerroboter oder Mähroboter gestartet haben, damit groß geworden sind. Und jetzt auch Airfryer und Kaffeemaschinen anbieten. In Deutschland fahren wir ja oft eher den anderen Weg und versuchen uns sehr zu spezialisieren, wenn eine bestimmte Produktkategorie bei einer Marke gut funktioniert. Mhm. Was ist da der Weg für die Zukunft? Was würdest du sagen?
Ja, also erstmal stellen wir es natürlich genauso fest, wie du sagst. Also dass ein Unternehmen wie, also Dreamy ist für mich mein Lieblingsbeispiel für diesen Fall. Die haben angefangen als Marke für, haben sie jetzt eigentlich mit Wischrobotern angefangen oder haben sie mit Mährobotern angefangen? Jedenfalls war es erstmal dort und plötzlich auf der letztjährigen IFA, als ich dort war, war ich überrascht, weil sie hatten eine ganze Halle, wo plötzlich alles war. Nicht nur die Saugroboter und Wischroboter und vielleicht noch Mähroboter, sondern plötzlich auch Kühlschränke, Kochfelder, Waschmaschinen, ein Handy, ein Fernseher, Kopfhörer, lauter Devices plötzlich, wo man sich denkt, ja, aber wie könnt ihr innerhalb von 1-2 Jahren so plötzlich so viele verschiedene Produkte haben? Zum Teil werden die sicherlich auch von anderen Herstellern einfach dazu gekauft und man labelt es mit der Eigenmarke. Aber das ist, die Beobachtung ist auf jeden Fall richtig, dass die chinesischen Unternehmen immer jetzt alles machen. Die bauen vom Auto bis zum Föhn immer alles. Und das wird sicherlich sehr, sehr kostenintensiv sein. Ob das, und dann nochmal die Frage nach der Nachhaltigkeit, kann das eigentlich funktionieren, wenn ich beständig in neue Produktgruppen reingehe, in der Hoffnung, auch dort den Ton angeben zu können. Das wird halt nicht immer funktionieren, aber sie machen es trotzdem und ziehen sich dann vielleicht auch wieder aus Bereichen zurück, wo das nicht funktioniert. Das ist so eine Fail-Fast-Mentalität. Vielleicht können wir da was machen, wir versuchen es, funktioniert es nicht, höre ich wieder auf und mache eben ein Auto oder irgendwas anderes. Und das ist so die schon die Strategie. Es gibt aber gleichzeitig auch, muss man sagen, Unternehmen, die auch aus China, die einen anderen Ansatz fahren und auch da sagen, ich bin Dreo. Dreo ist so ein Unternehmen. Ich kann halt Ventilatoren sehr gut machen und konzentriere mich da drauf und bleibe auch dabei. Habe ich gedacht, bis ich auf der Messe in den USA gesehen habe, dass sie jetzt auch Kaffeemaschinen haben. Also
aha, wieder spannend für mich.
Ja, wieder spannend. Ist schon wirklich verrückt.
Die Flexibilität finde ich total spannend, aber die muss ja irgendwo angesetzt sein. Also eine Firma muss die Infrastruktur haben, muss die Ressourcen haben, um überhaupt so verschiedene Abteilungen einfach dafür einzustellen und aufzuziehen. Ganz kurz nochmal zurück zu deinem Aufenthalt in China. Hast du da was in Shenzhen gesehen, wo du sagen würdest, okay, da wurde mir klar, da gibt es so viele verschiedene Bereiche, die das bauen, oder ist das eher so zentral und so dieselbe Entwicklungsabteilung baut dann erst Kaffeemaschinen und dann eben einen Roboter oder so?
Nee, also in vielen Fällen sind das Auftragsfertiger wahrscheinlich, die können dann Kopfhörer bauen und bauen das dann für verschiedene Firmen und das wird dann unterschiedlich gelabelt. Oder aber Firma X hat sich ein Konzept ausgedacht, geht zu einem Fertiger und der Fertiger baut das dann nach den Vorstellungen der Firmen. Also es gibt da wirklich jedes Modell, was man sich am Ende vorstellen kann. Und sonst könnte man das ja auch gar nicht machen. Aber da gibt es wahrscheinlich für verschiedene Firmen auch verschiedene Ansätze.
Ja. Ja. Aber es müssen ja Riesenkomplexe sein, wo so verschiedene Fertigungshallen drin
sind. Aber so mit dem Auftragsfertiger-Modell kennt man sich ja aus. Foxconn baut ja für verschiedene Unternehmen. Aber es ist ja tatsächlich auch etwas, was wir auch in Deutschland in der Autoindustrie kennen. Magna Steyr baut ja auch für mehrere. Also das ist ein durchaus gängiges Prinzip. Okay.
Welchen Eindruck hattest du dann generell von der Arbeitskultur da? Wir haben jetzt ganz viel über Innovationsgeist und Fortschritt gesprochen. Gibt es dann da auch eine Schattenseite? Man denkt irgendwie immer, dass sie vielleicht sogar ein bisschen zu fleißig sind, die Chinesen, oder?
Also Arbeit ist schon wirklich ein großer Teil des Lebens, muss man sagen. Die arbeiten wahnsinnig viel, wahnsinnig lang, haben unglaublich wenig Urlaub, offiziell. Also mir wurde erzählt, einige Menschen hätten 2-3 Tage Urlaub oder so im Jahr. Aber es ist nur die halbe Wahrheit, denn es gibt auch ziemlich viele Feiertage. Also hier mal ein Drachenboot-Festival und da nochmal der Parteitag oder so. Und da gibt es auch längere Feste, wo die Menschen dann auch durchaus frei haben. Und da wird dann auch gefeiert. Chinesisches Neujahr oder sowas. Also das täuscht so ein bisschen. Ich habe schon gesagt, alle sind irgendwie super motiviert, aber es gibt zum Beispiel, das ist mir aufgefallen, wenig Loyalität zur Firma. Menschen bleiben vielleicht 1-2 Jahre bei einem Unternehmen und sind dann anderswo, weil sie aufsteigen wollen und meistens geht das nur, indem man von der einen Firma zur anderen wechselt und so hält man es meistens nicht lange bei einem Unternehmen aus. Das ist vielleicht durchaus was anders ist als jemand, der wie ich 27 Jahre bei Computer bin. Aber das war natürlich auffällig. Wir hatten da, es gab die Möglichkeit, auch diverse Fabriken zu besuchen oder Entwicklungszentren zu besuchen. Ich war in einem bei einem Kopfhörerhersteller, den wir sehr gut kennen. Auch hier nenne ich jetzt den Namen nicht, aber bezeichnend war für mich, da stand im Labor, im Testlabor, was beeindruckend war, gab es zum Beispiel eine Station, wo eine Frau auf einem Hocker stand, die den Kopfhörer aus 1,82 Meter, glaube ich, hat fallen lassen. Und das machte sie dann ein paar Mal und ich fragte dann irgendwann so, ja, wie lange macht sie das denn? Und dann wurde ich nur unglaublich angeguckt und ja, die macht das den ganzen Tag. Und ich fragte, ob es nicht irgendwie Sinn machen würde, dass sie nach 2 Stunden beispielsweise zu dem nächsten Teststand geht und da was anderes macht. Und man hat die Frage gar nicht verstanden. Also warum soll die Frau denn etwas anderes machen? Das ist ihr Job. Und das muss man sich vorstellen. Die macht also wirklich täglich 8-9 Stunden, steht die auf diesem Hocker und lässt einen Kopfhörer fallen. Und unten ihr Kollege, sie hatte einen direkten Kollege, der hat ihn aufgehoben und ihr dann wieder gegeben.
Das ist doch immerhin
nicht mal die
ergonomisch.
Nicht mal die beiden haben sich abgewechselt. Und da merkt man schon so, dass das Individuum nicht so richtig zählt. So. Es ist so, oder die Bedürfnisse des Individuums nicht so richtig zählen, sondern es dient der großen Sache. Und dann ist der Job dieser Frau eben, den Kopfhörer fallen zu lassen. Solche Jobs gibt es wahrscheinlich auch in Deutschland und anderswo. Aber ich glaube, hier würde man sich ja zumindest Gedanken darüber machen, wie kann man die Arbeit angenehmer gestalten, sodass Leute das mit viel Freude machen. Ob diese Frau das mit viel Freude gemacht hat, kann ich allerdings nicht bewerten. Ich konnte nicht mit ihr sprechen. Es sah aber so mittelspannend aus.
Ja, kann man sich wahrscheinlich drüber streiten, wie erfüllend das ist. Ich hätte gedacht, dass solche Aufgaben gerade in China von Robotern
übernommen
werden, dass die automatisch ablaufen.
Und ich habe auch gefragt.
Wir haben hier unsere Falltrommel.
Ja. Ich habe auch gefragt, warum es nicht ein Roboter macht. Die Antwort war, der Roboter ist teurer. Deswegen macht die Frau das.
Hattest du Einblicke, was den ganzen Tag dort bedeutet? Also kann man sich das vorstellen wie bei uns, 8 Stunden und eine schöne lange
Mittagspause? Länger. Die arbeiten schon länger. Das ist, glaube ich, gar nicht so richtig festgelegt. Es gibt da so grundsätzliche Regeln, aber sie arbeiten auf jeden Fall länger und sie haben auch eine längere Wochenarbeitszeit und sind an mehreren Tagen da. Und das über die Arbeitsschutzgesetze in China weiß ich nicht so viel. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sich das vorstellen muss wie eine schlimme Sklavenhaltergesellschaft. Aber die Jobs waren halt einfach nicht sahen nicht so angenehm aus, fand ich.
Ja. Aber da sind wir jetzt schon beim total spannenden Punkt, auf den ich schon die ganze Zeit so ein bisschen überleiten will. Man liest die Schlagzeilen. Das Handelsdefizit wächst kontinuierlich Jahr für Jahr. Firmen, der AI sammelt Daten. Man weiß nicht so genau, wo die landen. Ein paar Sachen hast du jetzt schon vorweggenommen, aber würdest du sagen, kann man noch oder überhaupt jetzt ein chinesisches Produkt einfach bedenkenlos kaufen? Oder ist da ein gewisses moralisches Geschmäckle dabei, notwendigerweise?
Ja. Puh, wie viel Zeit haben wir darüber zu philosophieren? Natürlich ist es, muss man sich die moralische Frage stellen, kann ich ein chinesisches Produkt kaufen? Ehrlicherweise aus meiner persönlichen Sicht, ich tue das. Ich tue das, weil ich super preissensitiv bin, weil ich gerne neueste Technik zum günstigen Preis habe. Deswegen kaufe ich auch chinesische Geräte. So. Aus Computerbild-Sichtweise ist es so, wir sind super agnostisch. Ja. Das heißt, wir nehmen ein Handy, wir prüfen in unseren Labors die Werte und sagen, ist das Gerät gut oder nicht. Wir bewerten nicht, wo kommt es her. Das tun wir nicht, weil da kommt man sehr schnell ins Philosophieren. Das muss wahrscheinlich jeder dann am Ende auch für sich selbst sagen. Wo finde ich das okay, wo finde ich das nicht okay? Ich hätte irgendwie persönlich Schwierigkeiten, zum Beispiel mir einen chinesischen Router zu kaufen. Würde ich nicht machen, weil ich dann immer das Gefühl hätte, ja, gucken die vielleicht doch irgendwie in meine Daten oder in das, was ich da im Internet mache. Aber das ist natürlich Augenwischerei, weil auf dem Handy ist es ja auch nicht anders.
Ja.
Auch da landet mein ganzes Leben drauf. Da ist meine Banking-App, da ist mein soziales Leben drauf, da sind meine Fotos drauf. Kann ich mit Sicherheit sagen, dass das alles clean ist und da nichts irgendwie in China abgezwackt wird? Nee, das kann ich nicht. Das kann niemand mit Sicherheit sagen, weil verschlüsselter Datenverkehr, das ist unheimlich schwer. Viele chinesische Unternehmen versuchen natürlich zum Beispiel mit TÜV-Zertifikaten oder so, sich die Sicherheit auch zertifizieren zu lassen und sich von westlichen Prüforganisationen auch sich denen zu stellen, weil sie natürlich diesen Nimbus haben, ja, wer weiß, ob die Partei da reinguckt oder nicht. Man weiß es halt nicht, aber das gilt irgendwie für jedes Gerät. Man weiß bei keinem Gerät, wer wo, wie, was irgendwie machen kann und welche Möglichkeiten Unternehmen oder Geheimdienste haben, in meine Dateien zu gucken. Aber ist natürlich richtig, ich lasse mir lieber von einem westlich-demokratischen Staat in die Karten gucken, als von einer Diktatur.
Ja.
Absolut. Ich muss auch sagen, dass ich auch einen chinesischen Staubsaugroboter zu Hause habe, dass ich mir aus der Redaktion letztens einen Fensterputzroboter von einer chinesischen Marke ausgeliehen habe und den zu Hause habe. Da ist natürlich auch die Frage, was bringt es jetzt China zu wissen, wie der Grundriss meiner Wohnung aussieht?
Mhm.
Sind das Daten, die irgendwie bei mir bleiben müssen?
Ja, das denkt man dann. Aber bei Personen, die zum Beispiel du hast hier zum Beispiel einen Beamten, der im Finanzministerium arbeitet. Und man kann ja, es geht ja immer um die Kombination von Daten. Wenn ich das weiß, dass ich da eine Zielperson habe, dann ist es vielleicht ja, die für mich als Geheimdienst interessant wäre, dann könnte es für mich auch interessant sein, über die Kamera im Staubsaugerroboter Bescheid zu wissen, wo ist eigentlich der Schreibtisch, wie oft ist da jemand zu Hause, wann könnte ich jemanden in die Wohnung schicken, um mal in die Schubladen zu gucken. Also es kommt natürlich immer darauf an, wer hat diesen Staubsaugerroboter, und ein Ziel kann auch zu einem werden im Laufe der Zeit.
Absolut, also sollte das am besten jeder für sich entscheiden und abwägen, ob man jetzt in das innovative chinesische Produkt oder eben in ein vermeintlich sichereres westliches Produkt investieren möchte. Wie hast du das dann aber vor Ort erlebt? Du hast schon von den Drohnen erzählt, die durch die Gegend fliegen, von Gesichtserkennung, die irgendwie ja auch gang und gäbe ist. Mhm. Was waren da deine Eindrücke?
Ja, wir haben tatsächlich auch Sicherheitsvorgaben bei Axel Springer, ne, wenn man ins Ausland fährt, also ins chinesische Ausland fährt, dann ist es schon so, da nehme ich nicht mein Arbeitshandy mit, da nehme ich nicht meinen Arbeitsrechner mit, da nehme ich ein sogenanntes Burnerphone mit, was danach zerstört wird. Und weil man nie weiß, kommt sonst vielleicht jemand an dieses Gerät, installiert da vielleicht irgendwas, eine Überwachungssoftware. Gerade bei Journalisten ist das ja durchaus ein Thema. Und dann nehme ich lieber etwas mit, wo ich weiß, okay, danach ist es weg. Da kann dann nichts schief gehen. Es wird auch davon abgeraten, im Hotel ins WLAN zu gehen und solche Sachen. Da habe ich mich auch brav dran gehalten. Das muss man immer im Hinterkopf behalten, dass man immer ein potenzielles Ziel ist als Westler. Aber ich habe mich jetzt nicht die ganze Zeit beobachtet gefühlt und habe nicht dauernd hinter jede Ecke geguckt, ob da nicht noch einer steht mit dem Schlapphut.
So eine Zeit. Also,
dazu bin ich, glaube ich, auch zu unwichtig, ehrlicherweise. Aber ja, man muss sich auf jeden Fall darüber bewusst sein, wo man ist.
Wurde das Telefon am Flughafen kontrolliert?
Also wurde das abgenommen? Nein, in meinem Fall nicht. Ich habe auch darauf geachtet, gab es andere Westler, wo das der Fall war? Nee, aber man hört immer wieder, dass das durchaus passiert. Genauso aber übrigens wie auch in den USA bei der Einreise, auch da kann es da einem natürlich passieren, dass man dort durchsucht wird und das ist auch das digitale Portfolio durchsucht wird, das passiert inzwischen halt auch.
Ja, wunderbar.
Jetzt haben wir ganz viel über Zukunft geredet. Vielleicht kannst du einmal den Blick in die Glaskugel wagen. Wo steht China technologisch in 5 Jahren und wo stehen wir?
Ich hoffe ehrlicherweise, dass sich der Abstand nicht noch weiter vergrößert, weil wir sind jetzt, glaube ich, an diesem Punkt, wo es so ein bisschen alles oder nichts ist. Also wenn wir mit unserer Wirtschaft, mit unserer Technik, mit unseren Dingen noch in Zukunft am Markt sein wollen, dann müssen wir uns echt sputen. Und es ist schon wirklich knapp. Ich hoffe, dass politisch auch die richtigen Entscheidungen getroffen werden, damit eben die deutschen Innovatoren auch die Möglichkeit haben, mit ihren Produkten schneller an den Markt zu kommen, brauchen sicherlich weniger Regulierung und mehr Förderung der Startup-Szene beispielsweise. Ja, und das ist mehr eine Hoffnung als ein Blick in die Glaskugel. Wenn ich jetzt als sage, was ist das Wahrscheinlichere, dann ist es wohl, dass sich der Abstand doch eher vergrößern wird und die Chinesen noch weiter vorangehen. Ich finde es interessant, wie es jetzt so gerade im Hinblick auf KI ist. Es ist vielleicht vielen noch nicht so bewusst, aber die chinesischen KI-Modelle, die LLMs, sind in der Nutzung weitaus günstiger als die amerikanischen. Und da bin ich sehr gespannt zu sehen, ob dann nicht auch mehr und mehr westliche Firmen sich überlegen, Mensch, bevor ich jetzt bei OpenAI oder Anthropic oder so unglaublich viel Geld ausgebe, nutze ich doch die chinesischen LLMs, die viel, viel günstiger sind. Dann wird es richtig gefährlich, weil da fließen natürlich ordentlich Daten hin. Aber das könnte aus Kostendruckgründen durchaus passieren. Da muss man, glaube ich, echt vorsichtig sein. Da sollte sich der Staat auch aufstellen, dass das nicht passiert.
Ja, gerade im beruflichen Kontext wird KI ja auch immer wesentlicher, ne? Und da muss man dann schon aufpassen. Da ist die Frage der Datensicherheit ja dann nochmal essentieller, wenn es dann auch um Unternehmensdaten geht.
Genau. Genau, gerade bei Unternehmensdaten ist das ja so, dass aus China immer wieder auch Unternehmensdaten abgegriffen worden sind. Das ist ja kein Geheimnis, das wissen irgendwie alles, passiert immer wieder. Daten lecken raus, werden Unternehmensserver werden gehackt. Und wenn die deutschen Unternehmen oder europäische Unternehmen diese Daten auch noch bereitwillig preisgeben über LLM-Modelle, dann wird es natürlich absurder. Dann müssen sich die Chinesen gar keine Mühe mehr geben, in Systeme einzubrechen. Weil sie bekommen die Daten dann ja auch schon so.
Die armen Spione werden dann
in der Arbeit. Ja, aber also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir reden jetzt darüber und oh, China ganz schrecklich. Es wäre mir halt aber auch nochmal wichtig zu sagen, dass die Menschen und die Unternehmen, denen ich begegnet bin, dass ich da wirklich einen total positiven Eindruck hatte. Ne? Also bei allen politischen Schwierigkeiten und Überlegungen, die man im Hinterkopf haben muss, die Zusammenarbeit mit den Menschen, die coole Produkte bauen, die ist toll. Und das ist auch eine durchaus gegenseitig befruchtendes Verhältnis. Wenn ich mit denen darüber diskutiere, was wir zum Beispiel an einem Produkt schlecht finden, dann hören die das mit großem Interesse und ändern es sofort. Es ist schon häufig passiert, dass wir irgendwie gesagt haben, oh, das hier ist nicht so gut, beim Meerroboter fehlt die Griffmulde und 3 Monate später kommt ein neues Modell, das hat die Griffmulde. Und so das finde ich eigentlich toll, dass man in China sehr schnell auch auf Verbesserungsvorschläge reagiert, die zack, zack umsetzt. Das ist wirklich eine tolle Sache. Da muss man bei anderen Unternehmen aus im Westen häufig lange warten. Und das kriegen die einfach sehr schnell hin. Und ich fand das Miteinander mit unseren bekannten Firmen, befreundet ist zu viel gesagt, aber mit Firmen, mit denen wir relativ häufig im Kontakt sind, fand ich wirklich angenehm. Es war offene Gespräche, man hat uns viel gezeigt, Produktionsprozesse gezeigt, Testprozesse gezeigt und sehr offen mit uns darüber diskutiert, was da gemacht wird, und ich fand es hochspannend.
Du machst mir gerade wieder eine großartige Überleitung, denn du hast uns ein Produkt mitgebracht, das auch eine Zusammenarbeit ist zwischen einer deutschen Firma und einer chinesischen Firma.
Ja, genau.
Der Test der Woche.
Das ist das Lights Phone. Ich finde, es ist wirklich super interessant. Ihr seht hier dieses Leica Cappy. Das ist tatsächlich auch nur eine Schutzkappe mit dem ikonischen Schriftzug der deutschen Firma Leica, die ja bekannt ist für tolle Fotokameras. Und die arbeiten schon seit 2022, glaube ich, mit Xiaomi zusammen. Und das ist jetzt das Lights Phone, das war auch bei uns im Test, hat eine überragende Note auch für die Kamera bekommen. Insgesamt gab es eine 1,2 mit diesem wirklich coolen Rad hier vorne, mit dem man zoomen kann. Okay. Und das geht so Also das macht so tolle Fotos. Ich bin begeistert von diesem Telefon.
Vielleicht für alle Zuhörer da draußen, an dem Telefon ist an der Rückseite so ein recht großes Rad dran, dass man drehen kann.
Ja, also hier dreht man es und kann wie bei einer Kamera so mit so einem Zoom-Objektiv irgendwie näher ran. Es hat, glaube ich, 120-fachen Zoom. Und die Bilder, wenn ich jetzt hier von unserem Kameramann mal so ein Porträtfoto mache, also ich finde, das ist wirklich, naja gut, das Motiv ist vielleicht nicht ganz so spannend, aber aber nee, also ich bin begeistert und das ist jetzt ein Leitz Phone, also benannt nach dem Gründer von Leica, Ernst Leitz, Leitzsche Kamera, so heißt das, deswegen Leica. Und das ist natürlich ein cooler Brand, eine traditionsreiche Marke, sehr bekannt mit diesem super Teil. Das macht schon Eindruck. Viele Leute fragen, was ist denn das für ein schickes Handy? Ich finde es wirklich toll, finde die Fotos super. Und es ist ein bisschen dick, so, aber macht dafür wirklich eindrucksvolle Bilder. Und ich finde, das ist ein tolles Beispiel für eine starke Koop zwischen einem deutschen Traditionshersteller und einem chinesischen Unternehmen, was im Smartphone-Bereich wirklich einer der führenden Marken ist, nämlich Xiaomi. Das ist jetzt das Leitz Phone powered by Xiaomi. Es gibt auch das Xiaomi 17 Ultra, das ist dann powered by Leica. Das ist etwas verwirrend, aber die Leica-Leute, die bauen hier quasi die Kameratechnik, die Objektive. Und ich finde, das macht Eindruck. Ich benutze es jetzt seit 2 Wochen so testweise und finde es wirklich bockstark.
Ja, rund 2000 Euro legt man für das gute Stück auf den Tisch.
Das ist natürlich hart.
Das ist eine Ansage.
Würde ich es mir kaufen, ich könnte es mir nicht leisten. Ich finde es so teuer. So viel Geld würde ich für ein Handy ehrlicherweise nicht ausgeben. Das ist eigentlich eines der wenigen Vorteile, als wenn man bei Computerbild arbeitet, dass man schnellen Zugriff auf Technik bekommt. Leider muss ich es dann auch irgendwann wieder abgeben, aber zumindest kann ich es eine Weile damit rumspielen und dann kommt ja schon vielleicht auch wieder was Neues zum Ausprobieren und muss ja in Bewegung bleiben. Tolles Handy, aber für immerhin 2000 Euro.
Ja, richtig cool. Auch wirklich eine spannende Kombi einfach von zwei Herstellern, die ja wirklich wie die Faust aufs Auge heute zu unserem Thema passen. Mhm. Was glaubst du, wie kam diese Kombination zustande und ist die auf Augenhöhe oder ist da irgendjemand eher in Abhängigkeit vom anderen?
Chinesische Unternehmen schmücken sich sehr gerne mit so Traditionsmarken, gerade wenn es um die Kamera geht. Es gibt Oppo, meine ich, kooperiert mit Hasselblad, auch so eine Hasselblad war, glaube ich, auf dem Mond sogar damals, bei der Mondlandung. Daher kennt man die. Es gibt auch Kooperationen zwischen, wo ist nochmal, Zeiss. Zeiss hat auch eine Kooperation mit, ich weiß gerade nicht mit wem, aber auch mit einer großen chinesischen Marke, meine ich. Das ist schon, so kann man natürlich das vermeintliche China-Manko auch ausgleichen, wenn man sagt, ja, aber guck mal, hier ist mit Leica-Kamera eingebaut oder mit Hasselblad-Kamera. Das müssten die vielleicht gar nicht mehr tun so richtig, aber es ist einfach nochmal so ein cooles Update, so ein cooles Upgrade, was vielleicht auch nochmal den einen oder anderen dazu bringt, sich mit einem chinesischen Gerät überhaupt zu beschäftigen.
Ich muss es nochmal machen. Ich will nochmal das Thema Datenschutz aufmachen.
Ja, bitte.
Weiß man, wo die Daten daraus landen? Landen die bei Leica in Wetzlar oder bei Xiaomi in China?
Also die Daten von diesem Handy, die landen überall. Das ist ja ein Android-Handy. So, also ich installiere Google drauf, habe da meinen Account drauf. So, also Google hat schon mal eine ganze Menge Daten. Es gibt auch Xiaomi-Apps da drauf. Wenn ich mich mit meinem Xiaomi-Account anmelde, auch dann landen natürlich gewisse Daten auch dort. Und wenn man die Datenschutzeinstellung durchflöht, dann wird einem einfach schlecht, so, weil man einem dann klar wird, irgendwie, wie viele Daten da gesammelt werden. Aber da landen ja jetzt nicht meine Fotos. Also sie könnten ja jetzt nicht alle meine Fotos da hochladen nach China, dass wir so große Datenspeicher haben, nicht mal die Chinesen. Hm. So. Das sind ja eher andere Sachen, Bewegungsprofile, die man in kleinen Datenpaketen auch verpacken kann und möglicherweise nach China schicken könnte. Die Versuchung wird für jeden Staat der Welt natürlich da sein, für jeden Geheimdienst der Welt da sein, diese Daten auch auszuwerten. Aber Geräte vom europäischen Markt haben in vielen Fällen auch europäische Server. Ich könnte es dir jetzt ehrlicherweise für dieses Handy gerade nicht sagen. Ich müsste in den Bestimmungen nachgucken, was steht da drin. Aber natürlich sollte es nach Möglichkeit immer Server sein, die in Europa stehen und sich nach dem GDPR richten, also wo eine gewisse Datensicherheit auch garantiert wird. Und ich würde sagen, das ist in vielen Fällen auch der Fall. Aber ob nebenbei noch irgendwo Daten abfließen, man weiß es nie. Es ist unheimlich schwer geworden, weil Datenströme sind halt auch verschlüsselt. Ja. Dann sieht man, okay, wo kommen jetzt die Updates für dieses Handy her? Die kommen dann vielleicht irgendwo aus China. Ob dann ob es auch einen Rückkanal gibt, das ist sehr schwer zu sagen. Wir können das auch im Testlabor nicht rausfinden. So, wir können vielleicht einen Datenstrom feststellen, aber wir können jetzt nicht sagen, was steht in diesen Daten tatsächlich drin oder was wird da abgefragt.
Ja.
Ja.
Stichwort Fotos und Kamera nochmal. Ich habe das Gefühl, dass sich ja vor allem Apple immer damit schmückt, irgendwie die beste Kamera auf den Markt bringen zu wollen. Das ist wahrscheinlich in echt die bessere Kamera, oder? Wie siehst du das? Was waren unsere Testergebnisse? Vielleicht hast du da auch Einblicke.
Ja, also ich habe die Fotonote, also ich habe die Gesamtnote ist 1,2. Die Kamera wurde von unserem Tester sehr gelobt. Und die Apple-Kamera, die iPhone-Kamera hat nicht immer die beste Note. Da gibt es einfach bessere Geräte, die das können, die noch ein bisschen mehr aus Fotos rausholen. Jetzt kommt natürlich gerade ein neues iPhone, das ist ja quasi um die Ecke, Anfang September. Da wollen wir mal sehen, was die dann zu bieten haben. Ist natürlich ein beständiger Race so zwischen den großen Herstellern. Samsung baut auch super Kameras, muss man sagen. Ja. Aber man muss natürlich am Ende auch immer fragen, wie stark sehe ich denn die Unterschiede noch? Dann geht es auch sehr darum, wie stark ist der Zoom? Wie ist es eigentlich, wenn es draußen etwas dunkler ist? Kann ich im Herbst abends um 18 Uhr auch noch ein nettes Foto machen? Also klar, wir messen das natürlich immer im Labor und sagen am Ende, was das Beste ist. Aber die Qualität der Kameras ist inzwischen ja bei allen teuren Handys, sage ich jetzt mal, so gut. Da wird man selten sagen, oh, das fällt jetzt aber total ab. Ne?
Du sprichst teuer gerade an, gerade bei dem Preis von 2000 Euro. Ja. Für wen lohnt sich das Handy? Für wen würdest du es empfehlen?
Ja, das lohnt sich natürlich vor allem für Leute, die so eine Geltungssucht haben, so wie ich. Guck mal, ich habe ein Leica-Telefon. Nee, das macht halt schon was her. Es ist schon cool, weil Leute einen drauf ansprechen. Es ist ein Stück Luxus, finde ich. Und es ist auf jeden Fall was für Leute, die sehr, sehr, sehr viel Wert auf die Kamera legen und auch wirklich viel fotografieren. Weil das Handy ist ja schwerer als andere. Das Original Xiaomi ist deutlich dünner. Und wenn man das irgendwie so ein bisschen, man hört das auch wirklich so, das Objektiv da drin so ein bisschen wackelt, wenn man hier schüttelt. Mhm. Das ist schon cool. Aber ich würde sagen, das ist wirklich was für jemanden, der gerne und beinahe täglich viel fotografiert, sehr viel Wert legt auf Fotos. Für den ist das was. Für alle anderen, die können sicherlich auch günstiger an so ein Gerät kommen. Wir hatten gerade jetzt zum Beispiel die kleineren Xiaomis, die Pocos, die sehr kostengünstig sind. Die kriegt man ab so 330 Euro, kriegt man eine Spitzenkamera auch schon mit Testnoten so 1,4. Da ist der Abstand gar nicht so groß und die machen auch tolle Fotos. Also für die überwältigende Mehrheit der Menschen wird das völlig ausreichend sein. Das hier ist sicherlich ein Gerät für Leute, die ambitionierte Schwarz-Weiß-Fotografie von Kameramännern machen wollen oder die draußen in der Natur viel fotografieren, Makroaufnahmen machen möchten. Also wirklich für Fotofans. Und ich finde, es ist fast mehr eine Kamera als ein Handy. Also so wichtig ist in diesem Fall dieses ganze Fotothema.
Okay, das ist ein spannender Punkt. Dann merkt man die Leica-DNA da ja richtig. Ja, richtig.
Merkt man durch. Wir haben beim Test, also was macht das, sag ich jetzt mal, die Vorlage, das Xiaomi-Handy powered by Leica und was macht dieses Lightsphone powered by Xiaomi? Wie ist das im direkten Vergleich? Und da muss man wirklich sagen, nee, also das Lights Phone ist echt nochmal einen Tacken besser, aber auch einen Tacken teurer.
Ja, ist ja aber dennoch sein eigenes Ding, ja.
Ja.
Glaubst du, das würde andersrum funktionieren? Also eine chinesische Marke mit deutscher Technik? Beziehungsweise wäre das attraktiv?
Kennst du eine deutsche Handyfirma? Gibt es überhaupt noch eine deutsche Firma, die ein Handy baut? Mir ist gar keine bekannt.
Gab es jemals eine? Nee, aber ich meine so allgemein auf dem Markt. Also ich denke an die guten, an ich habe so einen Miele-Staubsauger zu Hause, so einen ganz alten,
ja.
Der steht auch im Atomkrieg.
Ja.
Das ist brutal, das Ding. Schönes Teil. Glaubst du, das würde andersrum, wie gesagt, auch zum Beispiel bei Staubsaugern funktionieren? Also, dass so ein Roborock sich deutsche Technik holt?
Das müsste dann halt was sein, wo die deutsche Technik noch was gilt oder wo sie auch vorn ist. Und jetzt und hier ist es ja irgendwie so, also wenn das Xiaomi-Telefon, das Xiaomi-Smartphone sagt, unsere Linsen sind von Leica, dann ist das ja schon so.
Ja.
Ne? Also ja, aber ich glaube, es gibt einfach gar nicht mehr so viele für Chinesen interessante deutsche Unternehmen, für die das was bringen würde.
Dann nochmal daran angeschlossen, glaubst du, das ist ein Zukunftsmodell? Also deutsche Marke als Label mit chinesischem Hersteller als
das,
Motor?
Das könnte ich mir vorstellen. Das könnte ich mir vorstellen. Das ist jetzt sicherlich auch kein Gerät, was massenhaft verkauft wird aufgrund des Preises und weil es eben auch so besonders ist. Aber das ist sicherlich ein Verkaufsargument. Es ist was Individuelles. Es ist nicht irgendwie das langweilige iPhone, was irgendwie jeder mit sich rumträgt, sondern es ist was Besonderes, was man gerne anpackt, was man gerne nutzt. Und wo man sich daran erfreut, dass die traditionsreiche Marke Leica noch irgendwie bezahlbar in der Hand liegt.
Vielleicht kann das ja sogar ein kleines Überlebensmodell für einige deutsche Hersteller
ja.
werden.
Ja, wenn man am Ende nur seinen Namen verkauft und dann nicht wirklich was damit zu tun hat, dann ist es natürlich blöd. Hier aber war Leica ja wirklich mit dran beteiligt.
Da steckt ja die Technik drin, oder?
Ja.
Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, ist das doch ein schönes Schlusswort und vielleicht sogar ein Zukunftsausblick nochmal. Damit sind wir dann quasi auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Danke, Dirk, dass du uns quasi mit nach China genommen hast.
Vielen Dank.
Sehr gern.
Alles Weitere findet ihr in der aktuellen Computerbild oder auf computerbild.de. Alle Links, die so nötig sind, packen wir natürlich in die Shownotes.
Yes, Update gibt es ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Also abonniert uns da gern und schreibt uns doch gerne mal, achtet ihr beim Kauf von Technik darauf, wo sie wirklich herkommt.
In 2 Wochen hören wir uns dann wieder. Bis dahin, bleibt neugierig.
Ciao. Ciao.